Ja, hallo zusammen. Jetzt haben wir ein wunderbares Rennwochenende hinter uns und Jenny, da müssen wir uns natürlich wieder ausführlich drüber unterhalten, denn der Klassiker hat tatsächlich stattgefunden. Gran Premio d'Italia in Monza. Also, wir haben ja unseren Zuhörern schon viel versprochen. Das ist was Tolles und was Gutes. Aber das, was man dann letztendlich gesehen hat dort in Italien, das war schon ein extra Leckerbissen.
Hallo an alle zusammen und ja, Christian, also schöner, besser, roter hätte es am vergangenen Sonntag in Italien doch nicht sein können, oder? Alter. Was für eine Freude bei den Tifosi, es war herzerwärmend.
Ja, also
wie immer, sie haben geliebt, gefeiert und das Land erstrahlte in Rot.
Ja, also ein Ferrari-Sieg in Monza ist schon wirklich was Besonderes und weißt du, ich meine, das Gefühl in Monza zu sein, ist deswegen schon so toll, weil ich war Abendessen im Hotel de la Ville, das ist da an der Ecke, direkt gegenüber vom Eingang vom Königlichen Park und da übernachten der Leclerc und der Sainz und natürlich Papa Sainz und noch so ein paar andere. Und ich habe da dann Abend gegessen und das war sowas von unglaublich, weil die ganze Stadt hat da gefiebert und jeder Mopedfahrer, der davor angehalten hat, hat einen Grand Prix Start gemacht. Ja? Also mit anderen Worten, alles, was schnell, laut, speedy, irgendwie motorsportlich war, war geil, war gut. Also die gesamte Wertewelt in Monza während dem Grand Prix ist so herzerfrischend toll. Natürlich für einen Motorsportfan wie mich und für einen Menschen, der sein Leben ja irgendwo mit diesem Sport verbracht hat, zu sehen, dass es da quasi eine Oase der Glückseligkeit gibt, wo einfach jeder Zylinder zählt. Es ist, wenn du 12 hast, bist du viel weiter vorne, als wenn du nur 8 Zylinder hast. Aber die Stimmung da.
Es gibt also noch das Paradies auf Erden.
Ja, also zumindest muss ich sagen, sind wir ja gerade bei uns in Deutschland nicht mehr wirklich gewöhnt, dass man schnell irgendwie auch oder laut oder Motorsport irgendwie geil finden darf. Aber es gibt viele Leute, die finden das wahnsinnig geil. Und deswegen war ich da sehr begeistert, als ich da durch Monza marschiert bin und ein bisschen rumspaziert bin. Und an jeder Ecke spürst du dieses Grand Prix-Feeling. Und das Tolle, was du ja auch gesagt hast, ist natürlich, das Ganze hat sich dann auf der Strecke ja wiedergespiegelt und hat dann auch mit diesem Ferrari-Sieg stattgefunden. Ich meine, das ist einfach was Besonderes. Ich meine, ich habe mit Gerhard Berger, meinem Freund aus Grand Prix-Zeiten, der ja auch für Ferrari den Grand Prix in Monza mal gewonnen hat, darüber gesprochen und der hat gesagt, Christian, das ist eine Lebenserfahrung. Ja, das ist etwas, das geht nie wieder weg. Das bleibt, das ist sowas von intensiv. Das ist irre.
Und ja, also erstmal wir zwei auf jeden Fall, wir lieben das Aufheulen lauter Motoren und Geschwindigkeit, aber auch mit Blick auf den Sieger, mit Leclerc. Ich meine, der hat jetzt seinen zweiten Saisonsieg gefeiert. Der hat Monaco, also sein Zuhause, als Sieger mitgenommen und jetzt als Ferrari-Fahrer Monza. Ich meine, theoretisch für den ist diese Saison unabhängig von einem möglichen Titelgewinn, also jetzt aus seiner Sicht, aber für ihn kann es ja mit diesen zwei Rennen nicht besser sein, als genau diese zwei zu gewinnen. Und du warst vor Ort, du hast gerade schon was erzählt, aber erzähl mal bitte mehr, wie war es im Fahrerlager? Ich hatte ja schon mehrfach gesagt, du kommst mir jetzt nicht mehr so einfach mit davon, mit, ach ja, war schön beim Essen gehen, nein. Was hast du uns für Geschichten mitgebracht? Was hast du uns für News und Gossip und Gerüchte? Was gibt es und wie war's?
Ja gut, also dass es toll war, hast du ja schon gemerkt.
Das muss man ja gut, nicht das so. Ist, wie gesagt, Ferrari-Sieg in Monza, also Paradies auf Erden, mehr kann man dazu nicht sagen.
Ja, also dazu ein paar Details. Ich meine, Monza hat ja durchaus auch ein paar chaotische Seiten. Man hat jetzt durch die neuen Tunnels zum Rein- und Rausfahren natürlich das Hauptproblem, nämlich den Zuschauer-Zu- und Abfluss, deutlich verbessert. Also da ist nicht mehr ganz so langes Warten angesagt. Man hat, das muss ich sagen, ist sehr gut gelungen, in Monza ja auch den Asphalt erneuert und die Strecke aufgepeppt und auf neuesten Standard gebracht, ohne dabei den Charakter zu verändern. Der Charakter, ich sage jetzt mal, von Hockenheim war ja eine lange Gerade im Wald, eine schnelle Schikane, eine Ostkurve, dann die nächste lange Gerade im Wald, dann wieder eine Schikane, eine unglaubliche Gerade im Wald. Und irgendwann kam man ins Stadion in Hockenheim und hat die Zuschauer wieder gesehen. Und es war eine ganz tolle Atmosphäre für die Zuschauer. Da sind die Autos wieder und für die Fahrer, weil man da draußen auf der Geraden natürlich mit irrsinnigen Geschwindigkeiten zu tun hatte. Das ist aber jetzt weg. Hockenheim ist jetzt eine ganz normale Grand Prix-Strecke. Schön und gut, aber halt den Charakter hat man verloren. Der ist weg. In Monza ist dieser Charakter geblieben. Wenn man da im Fahrerlager steht und jedes Mal, wenn man da reinkommt und sieht die Motorhomes und die ganzen Hospitalities, laufen einem natürlich sehr viele bekannte Gesichter über den Weg. Ja, da gibt es viel zu reden, viel zu ratschen, viel zu quatschen, viel Technik, die man da natürlich beäugen kann. Ich habe mir natürlich alle Autos ganz genau angeschaut, weil Monza ja wegen der Charakteristik eine Strecke ist, wo man die Autos auf Höchstgeschwindigkeit und wenig Luftwiderstand abstimmt. Und die Lösungen kann man da natürlich angucken, wenn man der Boxengasse rumläuft. Aber diesen gerade erwähnten Charakter der Strecke, der wurde beibehalten. Und auch der Charakter neben der Strecke wurde beibehalten. Das heißt, da gibt es nach wie vor relativ günstige Tribünen, da gibt es nach wie vor Tifosi, die überall irgendwo doch noch ein Loch finden, um durchzuschauen. Das ist alles, ich will nicht sagen ein bisschen wie früher, aber es ist vom Charakter her so geblieben, wie es immer war. Nämlich eigentlich so ein Motorsportfestival für alle, hauptsächlich natürlich Italiener, die gerne mal ihre Identifikation im Motorsport, heißt Ferrari, sehen und spüren dürfen. Und die Kombo aus der Strecke, wahnsinniger Highspeed, unglaubliche Geschwindigkeiten. Natürlich hat das Wetter mitgespielt, es war jeden Tag 35 Grad warm, es war sonnig, kein Regen. Und das mit dieser, sagen wir mal, Zuschaueratmosphäre verbunden, hat dazu geführt, dass man, wenn man es verglichen hat mit zum Beispiel meinem allerersten Grand Prix, der war 1978 oder irgendwann oder 79 war ich zum ersten Mal in Monza, dann ist es immer noch genauso. Das ist toll. Also ich war begeistert. Ich habe über die Stadt Monza gesprochen, ich habe über die Strecke Monza gesprochen und die ganzen Details aus dem Fahrerlager, die ziehst du mir jetzt mal aus dem Nasenloch.
Ja, dann, womit beginnen wir? Donnerstag war dein erster Tag dort, ne, wahrscheinlich.
Ja, ja, klar.
Das ist ja generell der Pressetag, das heißt, da ist es ja auch noch ein bisschen entspannter, auf der Strecke passiert nicht wirklich was. Wen hast du gesehen und bei welchen Teams hast du vorbeigeschaut, in welchem Motorhome warst du? Fangen wir doch erstmal so an.
Wo hättest du mich denn hingeschickt? Hättest du eine Priorität gehabt? So, Christian, geh erst doch mal dahin oder dorthin oder wie oder was?
Naja gut, einmal natürlich Red Bull. Aha. So wie da vielleicht die Stimmung ist, wenn man überhaupt erstmal in das Motorhome reingeht. Was einem für eine Aura entgegenweht. Ob sie bedrückt sind, ob man eine Verstappen-Familie mit grimmiger Miene irgendwo sitzen sieht, einen Horner, der sich die Haare heimlich hinter nicht vor versteckten Kameras rausrauft. All solche Sachen. Ich glaube, das wäre das Erste gewesen.
Gut, dann
Und dann McLaren als Zweites.
Also gut, dann fangen wir. Ich überlasse dich. Du bist der Conferencier. Du darfst hier mal durchs Programm führen. Jenny Becks will wissen, wie ist die Stimmung im Red Bull Motorhome, in der Red Bull Hospitality. Also dazu kann ich dir sagen, die Stimmung dort ist ganz fantastisch, weil das Personal, respektive die Leute, die das Ding da führen und leiten, unglaublich gut sind und fantastisch nett sind. Und der Chef von der ganzen Hospitality auch noch ein Italiener ist. Das heißt also, der war auch noch extra happy, dass er daheim war. Und so gesehen kann man sagen, die Stimmung war großartig. Aber das, was, da bin ich mir sicher, das, was du eigentlich wissen willst, ist ja, sag mal, die fahren doch nicht so wirklich prickelnd im Moment. Also um mich zu sagen, katastrophal, wenn man dem Max Verstappen zuhört, ja, was der so vom Stapel lässt. Ja, also das schwingt natürlich schon ein bisschen mit. Sagen wir mal so, die Leichtigkeit des Dauersiegers hat sich natürlich schon in ein bisschen andere Stimmung gewendet, sodass wir jetzt den Christian Horner, den guten Chef von Red Bull, eigentlich oft über, sagen wir mal, flexible Frontflügel von der Konkurrenz lamentieren hören. Und das ist eigentlich nicht so sehr das, was man kennt. Also der stichelt normal anders, der hat normal andere Dinge zu sagen. Aber ich glaube, Günther Steiner, unser RTL-Experte, hat das ganz einfach auf den Punkt gebracht. Bei Red Bull weiß man jetzt nicht mehr so richtig, wie das ist, nicht zu gewinnen. Und das ist ja schon ziemlich blöd, ja. Wenn man sich ans Gewinnen gewöhnt hat, dann geht es auf einmal nicht mehr. Kein gutes Gefühl.
Stille, ja. Anders kann man das, glaube ich, nicht sagen. Nein, natürlich. Und sie waren über so viele Jahre erfolgsverwöhnt. Ich sag mal, auch damals ja schon mit Vettel. Dann übernahm Mercedes mal für eine längere Zeit die Macht. Aber ja, es ist natürlich komfortabel, mit großem Vorsprung mehr oder weniger in einem unbesiegbaren Fahrzeug immer von vorne wegfahren zu können und die Gegner und Konkurrenten alt aussehen zu lassen. Und ich sag mal, für mich als Zuschauer, mich freut es einfach. Nicht, weil ich es Red Bull niemals gegönnt hätte oder sowas, aber dass wir als Zuschauer natürlich einen Kampf unter den Fahrern und Teams miterleben, aber dass da die Stimmung oder die Fragezeichen auch erstmal groß über den Köpfen schwirren, ist, glaube ich, verständlich. Und dann auch mit Hinblick auf den Adrian Newey-Weggang, was das zu bewirkt. Und für mich stellt sich nach wie vor die Frage, das Auto war ja gut zum Beginn der Saison. Und jetzt kam dann die Affäre raus, okay, das hat Unruhen im Team gestiftet, aber nichtsdestotrotz, ich stelle mir das dann so vor, dass ja quasi die Planung des Autos für die Saison eigentlich ja steht. Also man baut das Auto vor der Saison, dann gibt es während der Saison Updates, aber auch die werden ja theoretisch im Vorfeld wahrscheinlich schon mal so angeregt und dann testet man, was funktioniert nicht. Irgendwann ist Adrian Newey rausgegangen und seitdem, als hätte der irgendwie so 2, 3 kleine Schrauben im Auto gelöst, funktioniert da nichts mehr. Und das finde ich so interessant zu sehen, ist das jetzt halt mental geschuldet? Klar, die anderen Teams haben aufgeholt, deren Updates haben mehr gebracht und somit sind sie näher rangekommen. Red Bull macht dann auch sonst hier und da vielleicht noch kleine Fehler. Aber trotzdem für mich ist es unverständlich, wie während der Saison ein Team so absacken kann.
Also Jenny, du hast jetzt hier gerade mal unseren Zuhörern gegenüber der Welt des Motorsports bewiesen, dass du absolut top-notch, erste Sahne, Superklasse informiert bist, denn du hast jetzt eigentlich genau in deinen Worten, ja, wie eine Frau sowas sagt, das gesagt, was Max Verstappen in verschiedenen Pressekonferenzen und verschiedenen Interviews von sich gegeben hat. Wie kann es sein, dass ein Auto, was perfekt ausbalanciert war, das schnellste Auto im Feld war, innerhalb von einem halben Jahr zu einem unfahrbaren Monster verkommt? Tja, das ist die Formel 1. Fehler passieren immer wieder. Und das ist natürlich, du hast natürlich das alles genau zusammengefasst. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Wie geht denn das eigentlich? Was muss man denn falsch machen, um auf einmal so schlecht zu werden? Aber genau das ist das Problem, was die bei Red Bull im Moment haben. Ich sage dir ganz ehrlich, ich glaube, ein Problem, was da so latent irgendwie in diese Saison hinein mitgeschwungen ist, heißt Max Verstappen. Weil der so wahnsinnig gut ist, dass die erst gar nicht mal gemerkt haben, dass sie völlig auf der falschen Richtung unterwegs sind. Der konnte das so kompensieren und so viel besser fahren, dass er trotzdem gewonnen hat. Und das hat dazu geführt, dass die gedacht haben, ja, so ist alles in Ordnung. Nein, war nicht in Ordnung. Die hätten, und das muss man dem Max zugute halten, der hat immer gesagt, ja, was das Auto macht und hat gesagt, ich hätte es gern anders. Und die Ingenieure konnten da nicht darauf antworten. Und das hat natürlich, wie du richtig gesagt hast, mit Adrian Newey zu tun, der nichts mehr machen durfte.
Aber wann kam denn da der Knackpunkt? Also ab wann hat Max denn ein schlechter gewordenes Auto so noch über die Rennstrecke heizen können, dass man es eigentlich aus Red Bull-Sicht nicht gemerkt hat. Weil auch, ich meine, letztes Jahr waren die so dermaßen überlegen. Und auch mit Blick auf die ganzen Rennen. Es ist ja nicht so, als seien die alle zwei Wochen stünden die an einem neuen Ort auf einer unbekannten Strecke. Ich meine, die haben ja Daten von Jahrzehnten gesammelt. Es ist mir einfach ein Rätsel. Und jetzt interessant, dass du sagst, Max konnte das die erste Zeit noch ausgleichen. Und jetzt scheinbar mit den Updates ist das Auto so schlecht, dass auch ein Max Verstappen das nicht mehr kann. Aber ich find's faszinierend,
ja, ist,
irgendwo zu sehen.
Das ist faszinierend und das zeigt einmal mehr, dass man nicht immer, auch die besten Teams wissen nicht immer, warum sie so gut sind.
Bestes Beispiel Mercedes. Ja. Die haben alle Ressourcen, sind über viele, viele Jahre vorne weggefahren und hatten jetzt ein paar Jahre auch eine kleine Durststrecke.
Ja, wenn man vorne wegfährt und gewinnt, dann ist es nicht so dramatisch, wenn man nicht weiß, warum. Wenn man aber hinterher fährt und nicht weiß, warum, dann wird es dramatisch, weil dann kann man nämlich auch nicht richtig ansetzen. Also immer wieder im Dunkeln, wenn man sich befindet und ein Auto besser und schneller machen will, dann ist das ein schreckliches Gefühl und da müssen wir jetzt mal zuschauen, wie sich das entwickelt. Auch das ein Spannungselement der diesjährigen Formel-1-Saison. Und weißt du, ich komme ja immer gerne auch auf diese persönlichen Dinge, also auf das Menschliche, den menschlichen Faktor. Du siehst jetzt natürlich, dass der Max schon klar seinen Nummer-1-Status dazu benutzt, etwas zu bewegen. Ich sage das auch im TV-Kommentar immer wieder, man muss sich mal vorstellen, da ist ein Grand Prix-Pilot, der ein Auto, noch dazu eins, was nicht leicht zu fahren ist oder sogar sehr schwer zu fahren ist, absolut am Limit bewegt und dann am Funk noch detaillierte Sachen von sich gibt. Zum Beispiel, als man ihm beim Boxenstopp war ein Rad nicht da und hat er gesagt, ja, also es ist eine Scheißposition, um die wir hier fahren und das ist eine Scheißsituation. Aber bitte, das ist noch kein Grund, dass ihr da zum Schlafen anfangt in der Box. Also sowas finde ich schon großartig, dass er das absolut so großartig, dezidiert und auch so klar und so nüchtern von sich gibt. Und Max ist schon ein absoluter Teamleader. Und der weiß genau, was er sagt. Wir haben ihn ja auch schon ein bisschen kritisiert dafür, dass er also der Strategieabteilung manchmal da Vorwürfe macht und so. Aber er hat natürlich schon recht. Nur wenn du als Fahrer in jeder Beziehung, auch, ich sag's mal in Englisch, demanding bist und wirklich alles rausholen willst, dann wirst du zwar manchmal zur Nervensäge, aber es ist es wert. Und die Leute vergessen, auch ein Ayrton Senna war eine Nervensäge. Auch ein Michael Schumacher war eine totale Nervensäge, wenn er am Abend um 8 nochmal durch die Daten gegangen ist und nochmal gesagt hat, aber in der Kurve möchte ich es gern anders, jetzt lasst euch was einfallen. Und daran siehst du, dass die Energie und der Wille, der Siegeswille ganz, ganz groß ist und das finde ich fantastisch, auch in schlechten Zeiten einen großen Champion mal bei der Arbeit zu beobachten. Und wenn wir jetzt den Sprung machen zu den Youngsters, zu Piastri und zu Lando Norris, die haben jetzt wieder was anderes dazu zu lernen. Ja? Ich weiß nicht, wie fandst du eigentlich so das Überholmanöver Piastri gegen Norris? Okay, du hast es nicht gesehen. Ich sag dir, was los, Jenny. Also, du kannst nicht immer nur...
Mal, Thema Stallorder McLaren ist so eine Sache, aber du gibst die Daten und Fakten, Details zum Überholmanöver aus Expertensicht.
Na gut, die Kurve hast du gut bekommen. Also du kannst das ja bei YouTube nochmal anschauen, in den Race Highlights oder irgendwo. Also du hast das Thema Team Orders besprochen, ja? Ja, soll man jetzt einen Lando Norris da zum Nummer-1-Fahrer machen und dem Oscar Piastri verbieten, irgendwas anzustellen? Und das ist jetzt wirklich sehr, sehr interessant. Denn,
entschuldige bitte, die Antwort ist glasklar, ja.
Natürlich, aber der Zak Brown, der Chef von McLaren, der ist noch nicht, ich glaube, jetzt hat er es kapiert, dass es wirklich nötig ist. Aber bisher war der noch so der Meinung, ich lasse die mal fahren und das regelt sich irgendwie von selber. Und der Damon Hill, der auch ein Formel-1-Weltmeister, mit dem ich mich sehr lustig und sehr amüsant immer unterhalte, sobald ich im Fahrerlager bin, Der hat halt gesagt, sag mal, will der unbedingt Senna-Prost-Verhältnisse herstellen? Denn da war nichts geregelt. Die sind gegeneinander gefahren, wie der Ron Dennis das damals bei McLaren auch zugelassen hat. Einfach fahren und dann hinterher schauen wir mal, wer die Nase vorne hat. Also da glaube ich, muss das McLaren-Management und damit verbunden natürlich auch die McLaren-Fahrer schon noch ein bisschen was dazulernen. Es ist zwar bitter, wenn ich jetzt als Piastri den Kollegen Norris nicht angreifen darf oder ihn vorbeilassen muss oder irgend solche Sachen anstellen muss. Aber ganz klar, solange man eine Chance hat, Formel 1 Weltmeister zu werden, muss man auch als Team alles dafür tun, um das irgendwie hinzukriegen, weil alle anderen machen es ja auch nicht anders.
Ja, ich bitte dich, also die Frage, wie gesagt, die stellt sich für mich nicht. McLaren hat seit 1998 zum ersten Mal die Chance, den Doppeltitel einzufahren. Und dass die das noch nicht realisiert haben und dann eben auch als möglicher zweiter Fahrer, mein Gott, der Junge ist jung, das muss man doch in dem Moment sehen und sich auch so ehrlich gegenüberstehen und sagen, naja gut, der Junge ist mir punktemäßig deutlich voraus, an zweiter Stelle hat wirklich Chancen, einen Max Verstappen einzuholen, McLaren als Team sowieso, diese Frage stellt sich mir überhaupt nicht. Und wie das Team, diese Stallorder, dass das nicht ideal ist und dass das natürlich wirklich, dass man da auch dann gerade als zweiter Fahrer erstmal schlucken muss, steht außer Frage. Also auch ich in der Situation, dass das will keiner hören. Aber wenn der andere nun mal besser ist, beziehungsweise mit deutlich besseren Chancen dasteht, es geht um sehr viel Geld, es geht um sehr viel Prestige. Ja, nicht nur innerhalb jetzt was diese Formel 1 möglichen Titel auf die gerichtet, sondern auch McLaren als Marke, wenn die es schafft, diesen Doppeltitel einzufahren und den übermächtigen Red Bull quasi vom Thron zu stoßen nach so vielen Jahren. Diese Frage stellt sich mir einfach nicht. Es tut mir leid. Ja. Und das tut mir leid dann für den Zweitplatzierten oder für den, der ein bisschen seinem Konkurrenten da ein bisschen Platz machen muss, aber die Frage stellt sich mir nicht. Du bist angestellt, es geht zwar um eine Fahrerwertung, aber am Ende ist es auch noch ein Teamsport und es ist viel Geld dahinter und ja, leider.
Ja, Jenny.
Pech gehabt. Jetzt, muss er im nächsten Jahr halt schneller fahren, dann ist er vielleicht mal irgendwann die Nummer 1.
Sehr schön. Also deine Klarheit spricht für deinen Sachverstand, finde ich großartig. Aber jetzt mal auch hier wieder eine menschliche Frage, Jenny. Wie würdest du jetzt du bist jetzt die Freundin von Lando Norris, ja? Also hypothetisch. Wie würdest du mit dem umgehen? Was würdest du dem raten? Was würdest du ihm sagen? Also Frauen unterstützen ihre Männer, Frauen motivieren ihre Männer, Frauen haben eine eigene Meinung. Aber in diesem Fall, wenn einer halt so wahnsinnig exponiert ist, würde mich jetzt mal interessieren, was würdest du denn dem Lando Norris für einen Tipp geben?
Ich kenne ihn persönlich nicht, gut, deswegen macht weiß ja ich nichts, jetzt nicht, wenn ich jetzt so direkt wäre, wie ich jetzt gerade gewesen bin, ob ich ihm damit auf die Füße treten würde. Beziehungsweise, ich meine, der möchte ja auch den Titel einholen. Also ich würde ihn einfach unterstützen und sagen, sprich mit denen, mach sie zu, dass ihr da die Stallorder reinbekommt und dass du Weltmeister wirst.
Okay, ja, ist verständlich. Also das wäre die richtige Richtung und in deinem Fall jetzt nur logisch im Verhältnis zu dem, was du gerade gesagt hast. Aber was würdest du jetzt als Freundin dem Piastri sagen?
Wenn ich Piastris Freundin wäre oder nach wie vor als Norris
Freundin? Nein, du bist jetzt die Piastri-Freundin. Wir müssen das schon auf fairem, gleichen Niveau halten. Jetzt bist du die Freundin von Oscar Piastri. Was sagst du dem denn in der jetzigen Situation?
Auch da, mit meinem jetzigen Sachverstand, habe ich ja meine Meinung und würde sagen, pass auf, du bist, warte mal, an welcher Stelle ist er gerade? Ich habe hier die Dingens doch vor mir. Wie viele Punkte hat der Piastri? Warum ist er denn nicht hier in der Liste? Ach so. Der ist an vierter Stelle. Okay, der hat 197 Punkte im Vergleich zu 241 Punkte von Norris. Ja, sorry.
Also Jenny,
Schatzilein, sieh ein, dass du in diesem Jahr keine Chance hast, ohne pessimistisch sein zu wollen, aber realistisch gesehen werden ein Verstappen und ein Norris nicht so viele Punkte verlieren, dass ein Piastri nun plötzlich jedes Rennen gewinnt und die anderen null Punkte einfahren, dass der halt einen Verstappen also mit seinen Jenny, über 300 Punkten einholen kann.
Jenny.
Leider, deine Zeit kommt noch.
Jenny,
Fahr Jenny. So gut, werd lieber die nächsten kommenden Rennen Zweiter, hol dir viele Punkte und dann zeigst du, was du kannst und bis im nächsten Jahr halt wieder und hast und dann kommt noch deine Chance.
Also Jenny.
Wie gesagt, da bin ich vielleicht nicht die beste Freundin.
Oh Jenny, also jetzt, wenn ich jetzt der Piastri wäre und du wärst meine Freundin, um das mal weiterzuspielen.
Würdest du dich trennen?
Dann würde ich mich sofort trennen von dir. Aber wo kommen wir denn da hin? Du bist ja die Freundin vom Formel-1-Rennfahrer, dem kannst du doch nicht sagen, er soll klein beigeben, um Gottes Willen.
Ich Jenny. Ich kann ihn doch nicht anlügen.
Ja, nein, aber das ist doch, das geht ja gar nicht.
Also, da denke ich dann auch, da denke ich halt ans Business. Ich kann mich gerade wirklich noch schwer da reinversetzen. Ich war zu viele Jahre alleine.
Ich glaube, das muss irgendwo damit zu tun haben, dass du schon die Enthaltsamkeit von der Formel 1 führt dazu, dass man halt verklärten Blick drauf bekommt. Das ist mir ja Gottlob nicht passiert mit dem verklärten Blick auf die Formel 1. Ich habe ja immer noch ein relatives Insight-Blick. Also, pass auf.
Ja, dann was würdest du denn als die Freundin von Piastri sagen?
Gib Gas. Du bist ja selbst der Nächste. Gib Gas voll vorn rein. Und wenn natürlich irgendwann einer sagt, du darfst nicht mehr, ja, dann musst du dich halt irgendwie mit Hängen und Würgen damit abfinden. Und wenn es dann so weit käme, dass du das irgendwie umgehen kannst, ja, dann mach's. Also indem man zum Beispiel, dass ein anderes Auto dazwischen ist, dann kannst du einen anderen ja schlecht vorbeilassen. Wenn du kontinuierlich besser startest und die Nase vorne hast, dann schaust du halt, dass du erstmal so weit wegkommst, dass die sich überlegen, was ist wichtiger, der Sieg oder dass wir den Platztausch hinkriegen. Also da gibt es immer noch während des Rennens schon ein paar Möglichkeiten, wie man sich da zur Wehr setzen kann. Also ich würde meinen, also ich würde andersrum, ich würde von dir erwarten, dass du mir sagst, Christian, Vollgas, was er hergibt, der Kahn muss auf die Strecke, ist doch logisch. Aber schau, Jenny. Wie
gut, dass ich keine Fahrerfrau mehr bin, offensichtlich. Vielleicht ist es ja deswegen gescheitert. Wobei, nee, die Chance um den Titel gab es ja nie.
Nein, aber daran siehst du, und jetzt sind wir wieder bei den Dingen, die ich so spannend finde an der Formel 1. Natürlich reden wir über technische Entwicklungen, über Reifen und über was weiß ich alles. Aber glaub mir, Jenny, da kommt so viel hinten raus bei den Menschen, die das machen. Ja, irgendeiner hat dem Verstappen den Reifen zu spät fertig gemacht. Ja, den kannst du aber packen, den gibt's. Und irgendeiner motiviert, in dem Fall weiß ich sogar, wer es ist, den Piastri, ja, das ist natürlich der Mark Webber, der aus seiner eigenen Erfahrung natürlich auch gelernt hat, ja, wie man ihn, ich sag mal, manchmal auch ein bisschen hat auflaufen lassen mit Team Order und so weiter, mit Sebastian Vettel damals bei Red Bull. Aber egal, das Tolle ist ja, dass sich auf der Rennstrecke nicht alles im Ingenieursbüro abspielt. Auch wenn man manchmal den Eindruck hat, man denkt immer, ja, da ist hier Daten und alle reden über Daten und alle reden über irgendwelche Delta-Zeiten und reden über Analysemöglichkeiten und müssen irgendwelche Graphen studieren. Ja, das stimmt schon alles, gehört alles dazu. Aber so ein Rennfahrer ist ein echter Mensch, ein echter Spitzensportler und demnach auch, ich sage jetzt mal, in all den Bereichen angreifbar, wo normale Menschen auch angreifbar sind. Wenn auch natürlich auf einem anderen Niveau. Klar, ist ein Spitzensportler. Aber ich weiß nicht, wie sich der Norris im Moment fühlt mit seiner Startschwäche, wo er es einfach nicht richtig hinkriegt. Oder dass er sich jetzt sagt, mein Gott, ich hätte dem Zak Brown von McLaren schon längst sagen müssen, auf den Putz hauen und sagen, was soll der Scheiß, ich bin hier vorne, wollt ihr die WM gewinnen oder nicht, dann gebt mal Gas, dann machen wir es mal so, wie ich es gerne hätte, beziehungsweise wie es am besten für euch ist, indem ich hier immer bevorzugt werde oder halt im Rennen auch vorbeigelassen werde. Also das sind alles so Sachen, ich glaube, da rumort es gerade in den Köpfen und zwar nicht nur in den Köpfen der Fahrer, sondern auch in den Köpfen von Zak Brown, von Andrea Stella, von Peter Prodomru, Rob Marshall, wie sie alle heißen, die ganzen Ingenieure, die denken ja auch alle dasselbe. Denn eines, Jenny, ist mal ganz klar, wer weiß, wie lange der McLaren ein so gutes Auto hat im Vergleich zur Konkurrenz? Wissen wir nicht.
Absolut.
Das kann der Red Bull findet irgendwas, löst den Knoten und auf einmal ist der Verstappen wieder vorne, ist sofort Schluss mit lustig, auch in Konstrukteurs-WM, in der Konstrukteurs-WM. Und da geht es ja um wirklich viel Geld. Und was den Fahrer angeht, solange ich die Chance habe, Formel 1 Weltmeister zu werden, nicht darauf zu warten, dass es nächstes Jahr besser wird, das weißt du nie. Du weißt nie, was nächstes Jahr ist. Ja, da gibt es nur eines. Alle Register ziehen, die man zur Verfügung hat, um nach vorne zu kommen. Und vielleicht ist der Norris auch ein bisschen auf sich selber sauer. Also sagt, Mensch, da hätte ich mich ein bisschen besser durchsetzen müssen, auch beim Management. Vielleicht ist der Zak Brown ein bisschen, ja, der ist ja ein echter Racer und der hat immer gern, wenn richtig geraced wird und gefahren wird und gekämpft wird. Und das Papaya, die Papaya Rules, ja, das war ja ein geflügeltes Wort am Funkverkehr, waren ja Papaya-Regeln. Ja, was in drei Teufelsnamen sind Papaya-Regeln, die das Team offensichtlich aufgestellt hat für die Fahrer? Und als der Zak Brown dann bei Günther Steiner und bei Florian König nach dem Rennen in der Sendung war, hat er ganz klar gesagt, ja, also Papaya Rules heißt, du darfst das andere papayafarbene Auto nicht über den Haufen fahren, also nicht don't crash into the other one. Also das ist ein bisschen wenig an Rules und deswegen haben Günther Steiner und ich nach dem Rennen auch nochmal ausführlich telefoniert und haben gesagt, naja, wir sind beide hundertprozentig sicher, dass man bei McLaren im Moment viele Seiten Papaya Rules verfasst und wir werden beim nächsten Grand Prix in Baku uns da mal ein kleines Update geben lassen müssen, was denn jetzt bei McLaren im Rulebook steht, wie man miteinander umgehen muss.
Ja, aber ich sag mal, gerade so eine Regel ist doch eigentlich viel gefährlicher, weil wenn man den Jungs dann keine klare Vorgabe gibt und ein Piastri dann aber sagt, aus seiner Sicht natürlich zu Recht, ja sorry, ich bin genauso ein gleichwertiger Formel-1-Fahrer hier und ich fahre um meine Punkte, warum sollte ich den vorbeilassen, wenn das Team dann in Anführungsstrichen nicht die Eier in der Hose hat, das mal festzulegen und zu sagen, sorry Jungs, ihr seid unsere Fahrer, es geht um zwei mögliche Titel, die wir einholen können, wie du schon vorhin gesagt hast, wir wissen nicht, was im kommenden Jahr oder vielleicht auch in den kommenden Rennen passiert, jetzt gerade haben wir hier die Chance, also reißt euch gefälligst zusammen und von einem Norris, dann stellt sich mir die Frage, ich meine, ob er hinter den Kulissen, was da für Gespräche stattfinden, wie der möglicherweise einen kleinen Aufstand betreibt, um da als klare Nummer 1 zu gelten, das weiß ich nicht oder wissen wir nicht, aber ein Verstappen hätte halt schon längst was gesagt und dann stellt sich mir die Frage, ist ein Norris charakterlich überhaupt ein wirklicher Weltmeister, ein wirklicher Champion, weil der müsste ja eigentlich so viel Feuer besitzen und zu sagen, sorry, es geht hier um meinen Weltmeistertitel. Ja, ja. Nach so vielen Jahren haben wir hier die Chance, einen Doppeltitel einzufahren. Wie kann man da überhaupt zögern? Und nochmal kurz, um mich als so schlechte dann Ex-Freundin von Piastri zu nochmal kurz zu retten. Ich würde natürlich nicht sagen zu ihm, hey, geh von dir aus dorthin und sag, hey, ich lass dem lieben Lando jetzt den Vortritt. Nein, wenn es zu dieser Stallorder käme, dann würde ich halt versuchen, ihn aufzubauen und zu sagen, du, okay, jetzt siehst doch einfach mal von der Business-Seite, es ist ja nicht persönlich gegen ihn gerichtet. Nochmal so kurz, um mich zu retten.
Nein, also das hast du jetzt sehr gut und sehr ausführlich und auch sehr klar verständlich getan. Das finde ich großartig. Aber jetzt, wenn wir gerade bei diesem Thema sind, was wäre denn, das Thema heißt Jennys Ratschläge. Und denn die nächste Frage in Sachen Jennys Ratschläge heißt natürlich, weil ja, was hättest du denn dem Leclerc gesagt? Weil der hat immerhin gewonnen. Ich meine, da kann man ja, wenn er dann gewinnt und alles ist Friede, Freude, Eierkuchen, was hättest du dem denn erzählt?
Auf was jetzt bezogen?
Ja, also so allgemein, so als Freundin von Leclerc. Ich meine, der hat eine und einen süßen Hund hat er auch und die verstehen sich alle, aber wir hypothetisieren, ja, wir stellen uns das einfach mal vor, was hättest du denn dem erzählt?
Nee, da hätte ich mich einfach nur gefreut, dass der diesen nicht zwingend zu erwartenden Sieg nach Hause fahren konnte. Also da ist doch einfach nur Freude, da sage ich doch dann nichts
anderes. Ja, doch, das muss anderes. Ja, aber Jenny.
Außer toll, du hast Monaco und Monza gewonnen und ich hätte mich einfach nur gefreut.
Ja, das finde ich schon mal sehr nett, weil wenn ich jetzt der Leclerc wäre und du wärst meine Freundin, dann hätte ich mich auch gefreut, dass du dich gefreut hast, dass ich mich gefreut habe. Ja, super.
Wie gut, aber, haben wir eine glückliche Beziehung mit Leclerc. Ja,
aber nein, pass auf, ich hinter jedem Blödsinn, den wir hier besprechen und so flapsig und lustig das ist, ist was von meiner Seite schon auch ein bisschen ein ernsthafter Ansatz auch. Also, der hat natürlich Friede, Freude, Eierkuchen. Der hat gewonnen, Ferrari ist glücklich, der Fred Vasseur ist glücklich, alles ist gut. Aber bei dem geht es natürlich um was ganz anderes. Der Leclerc hat jetzt die zwei wichtigsten Rennen für ihn persönlich und die zwei wichtigsten Rennen für Ferrari, nämlich Monza und Monte Carlo, gewonnen. So gesehen kann er jetzt sagen, also die Saison war schon auf jeden Fall mal gut. Aber der Bursche will ja auch Weltmeister werden. Und ich glaube, wenn man Erfolg hat in einem Team, ist das Allerwichtigste, dass man sofort diesen Erfolg dazu benutzt, um weiter nach vorne zu kommen, um das Team weiterzubringen, um die ganzen Fehler, die man hatte und hat, ausmerzen zu können, dass man da eine Überlegenheit reinbringt in den Bereichen, die man als Fahrer natürlich haben will, was weiß ich, beim Einlenken in die Kurve oder beim Rausbeschleunigen oder was weiß ich, es gibt immer irgendwas, wo der Fahrer Beschwerden hat. Und im Erfolg ist das viel leichter hinzukriegen als im Misserfolg. Und deswegen, also mein Ratschlag wäre, macht weiter. Wir brauchen mehr. Das war ein Sieg, ja, aber es war nur einer von zweien oder dreien, weil der Sainz hat ja auch gewonnen. Aber wir brauchen mehr. Wir müssen weiter nach vorne kommen und die Motivation in einer guten Stimmung funktioniert viel, viel besser, als wenn alle den Kopf hängen lassen und sagen, oh, also wir sind so schlecht und wir wissen auch nicht warum. Und ich glaube, das ist jetzt das Entscheidende für Leclerc, dass er diesen Erfolg natürlich auskostet, feiert, schön eine tolle Zeit hat, aber dass er jetzt auch, ich sag mal, ein bisschen Gas gibt, was seine bzw. die Zukunft von Ferrari angeht. Denn im kommenden Jahr, nicht vergessen, hat er ja Lewis Hamilton als Teamkollegen. Und das ist einer, der macht das mit seinem Team, mit Mercedes, die ganze Zeit. Auf der einen Seite gibt er ihnen Druck und sagt, das kann nicht sein, das ist alles Mist, was hier gebaut wurde. Auf der anderen Seite motiviert er und sagt, das ist super, toll gemacht. Und auch in den Momenten, wo man nicht zuschaut und nicht zuhören kann. Und das, glaube ich, wäre der Tipp, den du dem Leclerc mitgeben könntest. Weil er will ja nächstes Jahr und du natürlich auch Weltmeister werden, oder?
Ja, natürlich.
Ja, klar.
Nein, also da, ja gut, da war meine Antwort dann wahrscheinlich nicht unumfänglich genug, aber natürlich würde ich sagen, auf dieser Erfolgswelle, da schwimmen wir jetzt so lange mit, wie es geht.
Ja, ja.
Und da wird natürlich nicht aufgegeben oder weniger Druck gemacht und eben mit Blick auf den kommenden Teamkollegen, das wird nochmal ein anderes Kaliber sein als
ein
Sainz.
Ja,
und
ja, absolut.
Hamilton, der ist auch nicht mehr Ewigkeiten in der Formel 1 vertreten, altersbedingt. Für den schließt sich da jetzt dann sein Karrierekreis irgendwann mal in ein paar Jahren, der will dem da nichts schenken, dem Leclerc.
Genau.
Also da wird es blutig werden hinter den Kulissen, Ferrari rot.
Ja, ja, das sehe ich ganz genauso. Also das wird auf jeden Fall mal, ich sage es jetzt mal etwas weniger martialisch, es wird auf jeden Fall sau spannend werden. Jetzt noch eine Frage, Jenny. Du hast ja gesehen, dass unser Freund Kevin Magnussen gesperrt wird für das Rennen in Baku. Hältst du das für okay oder sagst du, ach, diese blöden Strafen, lass die doch einfach fahren, dann hin und wieder kracht's halt, gehört halt dazu, was soll's? Wo würdest du dich dahin bewegen? Ja, der gehört gesperrt oder das ist jetzt Quatsch?
Etwas schwieriges Thema, finde ich, weil Regeln gehören dazu und wenn man die Regeln bricht, dann gehören halt auch Strafen dazu und das ist halt schon mal klar, weil ich meine, ja, wo kämen wir denn sonst hin? Und das ist ja dann auch schon mit Track Limits und sowas, haben wir auch schon oft genug drüber gesprochen. Es gibt halt gewisse Regeln. Nichtsdestotrotz, bei Magnussen war es gefühlt so, dass einige dieser Strafpunkte oder aufgrund seiner hohen Anzahl an Strafpunkten und einige hat er ja auch bekommen, weil er fürs Team sehr deutlich gefahren ist in dem Moment und auch für seinen Kollegen, den Hülkenberg. Trotzdem, da kann man natürlich dann einen Regelbruch nicht irgendwie anders bewerten. In seiner Situation ist es ganz, ganz schwierig, weil es fühlt sich unfair an, ihn zu sperren, weil einige der Strafpunkte, finde ich, waren aus menschlicher Sicht nicht zwingend gerechtfertigt, aber Regeln sind halt nun mal Regeln und wenn er so und so viele Strafpunkte eingefahren hat, dann gibt es die Sperre. Also und insofern wusste er ja auch, 11, der 12. Punkt ist die Sperre, ne? Also er hatte 11 oder hat er jetzt 11?
Nein, ja, 12.
Und genau, also er hatte 11 Punkte, das heißt, er wusste, er ist noch ein Punkt von dieser Sperre entfernt.
Er hatte 10 und hat jetzt 12, aber es ändert nichts an der Tatsache. Ab 12 ist es vorbei und dann wird das einfach durchgeführt. Gut, also
dann ist halt die Frage, muss ich dann noch so fahren, auch wenn es vielleicht fürs Team ist oder sowas, dass ich dann meine eigene Karriere, die ja nun auch nicht mehr so lange dauern wird, wahrscheinlich, zumindest nicht in der Formel 1, dass ich dann so quasi abtrete innerhalb der letzten Rennen, die noch verbleiben.
Ja, gut.
Das ist so, ja.
Es gab nicht viele Sperren in der Geschichte der Formel 1 und auch diese Regel, die ist jetzt auch schon 10 oder 12 Jahre alt, glaube ich, mit den 12 Punkten, hat noch nie dazu geführt, dass einer tatsächlich ausgeschlossen wurde vom Rennen, gesperrt wurde. Ich persönlich bin der Meinung, kommt alles nicht von ungefähr. Der Grund, warum er so fährt, wie er fährt, ist erstmal völlig wurscht. Ob das fürs Team ist, für den Teamkollegen, für sich selber, für die Oma oder ist es völlig wurscht. Das, was bewertet wurde, haben die Stewards bewertet und auch bestraft. Und da kommt jetzt dieser eher Kleinigkeit-Unfall dazu, den er in Monza hatte. Aber es hilft nichts. Es sind die 12 Punkte voll, das heißt, er ist gesperrt. Das heißt für mich aber auch ganz klar, es ist wichtig, dass es mal so weit kam. Weil sonst ist es ja ein Papiertiger, den du da hinstellst. Und jeder denkt, naja, ist ja gar nicht so schlimm, passiert ja doch nichts. Doch, es passiert was. Und hier geht es um etwas, was die meisten Leute bei aller Freude am Infight, bei aller Freude am harten Kämpfen ja doch oft übersehen, und das ist die Sicherheit. Und hier den richtigen Kompromiss zu finden zwischen den Fahrern zu sagen, pass auf, bis hierhin und nicht weiter, und trotzdem gutes Racing zu haben, ist ein Diskussionspunkt, den die Grand Prix Drivers Association, also die Fahrervereinigung, gemeinsam mit der FIA die ganze Zeit diskutiert, wie kriegen wir das am besten hin? Die Fahrer wollen ja Racing haben, aber sie hätten es auch ganz gern, dass sie nicht permanent irgendwo in die Pampas geschickt werden, wenn sie da am Kämpfen sind. Und hier den Kompromiss zu finden, ist ausgesprochen schwierig, weil man nur mit einem, sagen wir mal, klar formulierten Kompromiss den Stewards auch wieder die Chance gibt, richtig zu reagieren bzw. richtig zu entscheiden. Also das ist Gott sei Dank ein Prozess, der im Moment am Laufen ist. Bin sehr gespannt, was sich da Ende des Jahres daraus ergeben wird. Aber es ist letztendlich schon richtig. Und sagen wir, den ganz Falschen hat es jetzt nicht erwischt. Aber es ist natürlich immer so, dass man sich bewusst sein muss drüber. Ein Rennfahrer hat alle Tricks auf Lager, denn die vom Go-Kart-Sport über die Formel 3, Formel 2, kriegt man schon so ein bisschen mit, wie man mit den anderen klarkommt, auch wie man sie hinter sich hält, auch wie man sie überholt, obwohl sie eigentlich nicht schneller sind und so weiter. Aber da muss schon jemand drauf aufpassen, denn wenn das schief geht, dann haben wir sehr schnell einen katastrophalen Unfall und das ist wieder die Sportbehörde FIA, die das verhindern muss. Also ich glaube, meine persönliche Zusammenfassung zu der Sperre von Kevin Magnussen ist, das passt schon, das ist schon okay. Jetzt macht er eine Rennenpause, dann fährt er wieder. Und bei Haas ist es jetzt ja nicht so, dass die haben ja den Oliver Berman für nächstes Jahr schon unter Vertrag. Ich würde mich sehr wundern, wenn der nie im Auto sitzen würde. Aber das
kann ja fast nicht besser laufen aus Haas.
Ja, dann nehmen wir halt den. Ja, dann können wir mit dem schon ein bisschen üben. Aber gut, das wollte ich nur am Ende unseres heutigen Podcasts nochmal sagen. Das ist ein Diskussionsthema. Let them race, lass sie doch da fahren. Und so nicht, so muss man sie bestrafen. Da den richtigen Kompromiss zu finden, ist wahnsinnig schwierig. Und die Cockpit-Perspektive ist ja auch eine sehr subjektive, weil ich ja immer der Meinung bin, als Rennfahrer, ich habe recht. Und der andere ist der Depp. Da gibt es unglaublich viele Punkte, die man da besprechen muss. Und deswegen ist es wichtig, dass man objektiv draufschauen kann. Da braucht man viele Daten, da muss man gucken, Kameraeinstellungen anschauen, analysieren. Und man braucht auch gute Stewards. In dem Fall war Johnny Herbert, ein Formel-1-Kollege aus meiner Zeit, der zuständige Fahrer-Steward. Und meiner Ansicht nach haben die das schon richtig entschieden. Aber ist natürlich bitter.
Auf jeden Fall. Aber danke nochmal für deine Expertenmeinung.
Ja, also ich finde, ich muss mich natürlich bei dir für deine Expertenmeinung, was würde ich tun, als Freundin von bedanken, weil das hat, also das war ein Eye-Opener, das hat mir also die Augen geöffnet, unglaublich. Was die Jenny da für ein, nein, ich finde, das ist eine Charakterstärke. Du sagst einfach, so ist es so, und da muss er durch. Finde ich großartig. Und auch da ein Herz.
Wobei,
ein herzliches
zu meiner Verteidigung nochmal, es ist ja auch immer einfach von außen jetzt so rational darüber zu sprechen. Ich meine, ich weiß auch in der Situation, wenn ich da in echt drin stecken würde, ja, da wäre ich wahrscheinlich auch nicht so cool.
Also.
Oder hart und kalt.
Also, Jenny, du, dann bedanke ich mich für alle deine schönen Meinungen und die vielfältige Blickweise, den Blickwinkel, den wir hier immer wieder wechseln konnten. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und an unsere Zuhörer auch, vielen, vielen Dank. Wir hören uns bald wieder, denn in Baku müssen wir ja schauen, am Ball bleiben und schauen, was da passiert im schönen Aserbaidschan. Nebenbei bemerkt, wirklich eine Reise wert, ein fantastisches Land, ganz, ganz spannend mit Kaukasus und Kaspischem Meer, und also Multikulti ohne Ende. Ist spannend, aber haben auch eine ganz tolle Rennstrecke, und da können wir uns schon drauf freuen, Jenny.
Auf jeden Fall. Und es ist auch dann das letzte Rennen in unserer Ecke irgendwo, in der Umgebung. Ne? Danach geht es wieder von links nach rechts über die Ozeane.
Ja, aber da kennen wir uns gefühlt. Ja auch. Da kennen wir uns doch. Da kennen wir uns doch auch aus. Das ist doch gar
da kennen wir uns aus. In Baku war ich nie.
Ich schon.
Ja, schön. Deswegen freue ich mich, wenn du mir dann in ein paar Wochen von Baku mehr erzählen kannst. Da bist du mein Reiseführer.
So machen wir das. Also, dann schön war's.